Also hast du einen Case vor Augen, wo du sagst, das ist da so fundamental irgendwie anders gelaufen, als du es erwartet hast?
Immer. Ja. Der falscheste Gedanke ist, den man haben kann, ist, ich kaufe Betrieb oder ich kaufe einen Betrieb und ich möchte da einfach irgendwas drüber wälzen. Ich finde, wenn du eine Unternehmensnachfolge nachhaltig umsetzen willst, musst du lernen, dich mit dem, was das Unternehmen ausmacht und den Bereich, der es ist, sei es das Handwerk oder auch einen anderen Bereich, zumindest da das Verständnis für zu bekommen.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich bringe immer eine steile These mit. Und zwar in deinem Fall würde ich gern von dir wissen, der Kauf ist das Leichteste am Unternehmenskauf. Das Schwere fängt danach an und die meisten sind darauf nicht vorbereitet.
Also ich höre ja deine Podcasts auch gerne, deswegen war ich darauf vorbereitet. Also ich glaube, ich würde das sogar bejahen, weil du sagst es ja schon, das Leichteste ist der Kauf bei dem Unternehmenskauf, weil das, was danach kommt, ist ja die Unternehmensintegration, die Nachfolge. Und da würde ich das definitiv auch unterstreichen. Ich glaube, oft ist der Punkt der Integration und auch der Umstellung und der Emotion, die auch damit zugehören, wird, glaube ich, ganz oft ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, das kann man strukturieren. Da gibt es auch Herangehensweise. Natürlich ist das immer komplex und hat mehrere Facetten. Aber ansonsten, ich dachte, ich werde heute mit Nein antworten, aber ich glaube, ich gebe dir das Ja.
Sehr schön, vielen Dank. Ich mache mal eine Vorstellung. Du sagst mir, ob ich dich sozusagen korrekt vorgestellt habe. Ja, also mein heutiger Gast hat etwas gemacht, das die wenigsten aus eigener Erfahrung kennen. Er hat bei 1,5 Grad mitgeholfen, ein Unternehmen durch Buy and Build aufzubauen, nicht als Investor, nicht als Berater, sondern als derjenige, der die Integration nach den Deals wirklich operativ verantwortet hat. Marvin war Post-Merger Integration Manager in einem ambitioniertesten Wachstumsprojekt im deutschsprachigen Markt und bevorzugt das CEO und Mitgründer, du warst sozusagen CEO und Mitgründer von Spogress, habe ich das richtig ausgesprochen?
Oh, Spogress, ja.
Ja, genau, und du bringst heute Perspektiven mit, die sozusagen für viele Käufer bisher unterschätzt sind. Also was passiert eigentlich nach dem Signing? Was macht den Unterschied zwischen einem Deal, der fliegt, und einem, der im Betrieb versinkt? Willkommen, Marvin.
Danke dir. Cooles Intro. Ich glaube, da passen schon viele Punkte. Was ich noch ergänzen würde, ist, glaube ich, noch mein Zwischenstopp zwischen Gründung und 1,5 Grad, die Zeit, die ich hatte. Weil ich da so meine ersten Erfahrungen in einem Mittelstandsbetrieb bekommen habe, 75-jähriges Traditionsunternehmen im Bereich für medizinisches Fitnesstraining, war damals in der Anfangszeit Hauptlieferant für die Firma McFit auch. Mhm. Und da habe ich das erste Mal von dem, ich sag mal, der Einstellung, dem Mindset von Startup, wir können die Welt verändern, hin zu einem Mittelstand, in einen Change-Prozess zu kommen, erfahren, was Change auch ausmacht und vor allem, was auch so dieser Prozess einer Unternehmensnachfolge ausmacht. Und das würde ich auf jeden Fall noch als sehr wichtigen Zwischenschritt mit einbauen, der für meine Erfahrung sehr wichtig war.
Okay, und erzähl mal, was hast du da ganz konkret gemacht?
Das war so ein bisschen so eine Kombination aus Glück und Unglück, wo ich damals das Startup Spogress gegründet habe im Fitness- und Gesundheitsmarkt, kam ja die Covid-Pandemie. Also ich habe das Unternehmen damals mit einem Kommilitonen von mir zusammen gegründet. Es war eine Ausgründung aus der Hochschule raus. Und dann ist so ein bisschen die Covid-Pandemie natürlich vor allem auch in den Fitnessmarkt und Fitnesssegment reingekommen. Wir haben die Produkte hauptsächlich für B2B aufgebaut. Und dann war die Situation so, dass die Mitglieder natürlich aus den Fitnessstudios abgesprungen sind und dann war die Fokussierung der Fitnessstudios natürlich und Gesundheitsanlagen etwas geringer auf das Thema Investitionssummen in die Hand zu nehmen für neue Produkte, sondern eher natürlich darauf, auch die Mitglieder zu gewinnen. Ich habe dazu auch mal auf einer Fuck-Up-Night gesprochen, da gab es auch noch mehrere andere Themen, die Auswirkungen auf das Startup-Thema hatten, aber dann bin ich zu dem Zeitpunkt in diesen Mittelstandsbetrieb gegangen und habe da sozusagen den Prozess Am Anfang kann man das als Business Development bezeichnen, hin zum Vertriebs- und Marketingleiter, dann von einem Rebranding, Umstellung der Marke, des Unternehmens gemacht und auch vor allem eine neue Produkteinführung, neues Vertriebskonzept aufgestellt. Also ich sag mal, alles, was in einer Phase des Begleitens von so einer Unternehmensnachfolge stattfindet, habe ich dabei mit unterstützt für 2,5 Jahre.
Dann lass uns mal sozusagen rüberswitchen zu 1,5 Grad, weil das ist ja sozusagen ein bisschen spannend. Also ihr habt ja quasi ja ein bisschen eine Buy-in-Build-Maschinerie aufgebaut. Und du bist sozusagen dazugekommen und hast quasi diese Post-Merger-Integration gemacht. Also den ganzen Prozess, der beginnt ab Signing, könnte man sagen, so, okay, das geht in die nächste Phase und Marvin, ab jetzt bist du dran. Was war sozusagen, was ist dieser Job eigentlich konkret, wenn so ein Unternehmen ins Portfolio kommt?
Also ich glaube, dass man muss ja dazu sagen, 1,5 Grad ist gewaltig schnell gewachsen. Also ich glaube, damals, wo ich dabei war, ich glaube, ich gehöre noch zu den anorganischen ersten 50 Mitarbeitenden, die damals gekommen sind. Und ich glaube, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die Zahl ist jetzt über 2.500. Und
in welchem Zeitraum?
Innerhalb von 3 Jahren ist das Wachstum geschehen. Muss man natürlich auch dazu sagen, anorganisch durch die Zukäufe auch, die ich ja dann auch begleitet habe. Und also wie sieht das aus? Also ich glaube, wir haben ziemlich viel Learnings gemacht, ne? Weil man halt gestartet ist und mit den ersten Betrieben in den Markt gegangen ist. Das war die ganze Anfangszeit von 1,5 Grad. Und mit der Zeit sind es, glaube ich, jetzt über 80 Standorte, die sowohl selbst aufgebaut wurden, aber auf der anderen Seite natürlich auch durch die Zukäufe. Und je mehr Zukäufe natürlich auch kamen, desto klarer war es natürlich, welche Möglichkeiten hat man in einer, ich sag mal, begrenzten Ressource von Leuten, die diese Integration auch begleiten, dann halt auch skalierbar aufzubauen, beziehungsweise, ich sag mal, zumindest mit einer Art Blueprint und Playbook aufzubauen, um das Ganze natürlich dann auch umsetzen zu können.
Mhm. Okay. Aber das heißt sozusagen nach Signing, dir wird eine Mappe übergeben und dann heißt es, Marvin, so, da ist ein Betrieb in Hintertupfingen, der gehört ab morgen zu uns. Fahr da mal hin, lern die kennen und mach unser Logo drauf.
Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht. aber auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, wenn die Betriebe dazukommen. Also ich glaube, das Thema M&A, Due Diligence, ist ja auch ein Thema für sich. Hattest du ja auch schon einen Podcast drüber.
Genau.
Und das ist ja jetzt auch nicht so, wie wenn ich jetzt irgendwie mir einen Joghurt kaufe oder so, sondern das ist ja wirklich auch ein langwieriger Prozess und es kann auch dann ganz schnell auf einmal passieren. Das heißt, auch da ist man natürlich in dem Bereich Post-Merge-Integration mal überrumpelt, weil es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch vielleicht mehrere sein können. Ich sage jetzt einfach so, wir kaufen das Unternehmen und wir hauen jetzt da vorne das Logo drauf. Das ist es definitiv gar nicht gewesen, ne? Also ich glaube, gerade 1,5 Grad, was, glaube ich, auch die Stärke war, ist das Thema der Vollintegration, die wir dort auch gemacht haben. Ich glaube, auch da kann man ja bei dem Thema Post-Merger-Integration auch nochmal unterscheiden, wie stark man da auch verschiedene Integrationspunkte umsetzt. Und wir hatten natürlich schon auch den bestimmten Plan, mit dem wir dann auch angegangen sind, der auch natürlich auch gewachsen ist. Und dann musst du aber auch individuell gucken, wie das Gesamte strukturiert ist, ne? Also auch Größe des Unternehmens, genau, wo ist der Stand, wie stark ist die lokale, regionale Marke vor Ort. Also das ist jetzt nicht so, dass du einfach hinläufst und dieses Playbook nimmst und das einmal Stück für Stück abratterst, ne?
Magst du mal ein Beispiel geben von einem, ich sag mal, meinetwegen auch sozusagen anonymisierten Fall oder sozusagen Unternehmen, das ihr übernommen habt?
Beispiel genau, also was?
Naja, ich versuche sozusagen gerade rauszufinden, so mir das bildlich vorzustellen. Ihr sitzt am Schreibtisch und da kommt jemand zu dir und sagt so, wir haben jetzt hier Solarfirma Müller aus Hintertupfingen übernommen, so. Was passiert? Was passiert sozusagen ganz konkret? Du holst eine Checkliste raus und sagst, alles klar, Punkt 1 ist, was ist Punkt 1? Das versuche ich gerade so ein bisschen zu verstehen.
So kann ich es auf jeden Fall sagen. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie interner über irgendeine Firma sprechen. Aber worauf ich eingehen kann, ist, im besten Fall, und ich glaube auch das hattest du schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ist es natürlich, dass die Post-Merger-Integration-Person relativ nah auch an M&A mit dran sitzt. Ich glaube, das war bei uns auch das Thema. Das heißt, das Erstgespräch auch aus der operativen Sicht mit Post-Merger-Integration findet meist schon vor Signing statt. Also man lernt dann auch meistens schon die Teams kennen. Ich sag mal, intensiver wird es natürlich dann nach Closing. Das heißt, so kann man sich dann halt wirklich auch vorstellen. Da wird dann natürlich Kaufvertrag unterschrieben. Meistens ist das ja auch bei vielen der Zeitpunkt, dass man sagt, jetzt fliegen die Sektkorken. Aber meistens wusste ich als Post-Merger-Integration, die Arbeit beginnt jetzt. Ne? Also
ja, genau.
Und genau, und so fängt es dann halt auch an, dass man halt gerade eigentlich im Anfangbereich. Und das ist, finde ich, auch immer wichtig. Du musst ja als Post-Merger-Integration verstehst du zwar verschiedene Betriebe und du hast mittlerweile Einblicke in den verschiedenen Unternehmen bekommen, aber jedes Mittelstandsunternehmen funktioniert einfach nochmal anders und ist halt wirklich dieses viele Wege führen nach Rom. Du musst den Weg aber erstmal verstehen, um dann halt auch sagen zu können, als eine Unternehmensgruppe wollen wir auf einen gemeinsamen Weg gehen. Und da ist es halt ganz essentiell, gerade gewachsene Strukturen in der Historie auch nachvollziehen zu können und da nicht direkt irgendwie drüber zu bügeln.
Jetzt sozusagen nochmal vielleicht aus der Beraterpraxis oder sozusagen ein bisschen weg von 1,5 Grad, aber was sind dir sozusagen, also hast du einen Case vor Augen, wo du sagst, das ist da so fundamental irgendwie anders gelaufen, als du es erwartet hast oder wo du gesagt hast, so okay, da geht man eigentlich mit seinem Blueprint rein, vielleicht, und es ist sozusagen komplett anders gelaufen.
Immer. Ja. Also ich glaube, weil, das ist genau das, was ich versucht habe zu beschreiben, Post-Merger-Integration und der Bereich, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich glaube auch für die Leute, die ETA Unternehmensnachfolge machen, es gibt da keinen komplett fertigen Blueprint. Also man kann sich zwar einen Weg ausrichten, aber am Ende merkst du, es stecken ganz viele Emotionen dahinter. Du arbeitest mit Mensch zusammen und du wirst immer wieder überrascht. Ich sag mal, du kannst dir diesen Leitfaden bauen, aber das ist, finde ich, ganz essentiell, dass es da um Arbeitsplätze geht, um Emotionen, es geht da um ein Lebenswerk, es geht um verschiedene Interessen. Ich habe mal von einem aus unserem Unternehmen damals bei 1,5 Grad gehört, Post-Merger-Integration würde ich niemals machen, weil du es ja kein Recht machen kannst, weil du natürlich verschiedene Ebenen der Integration im Blick hast. Ne? Also ich sag mal einmal die Unternehmensgruppe der Holdingstruktur und gleichzeitig auf der anderen Seite die lokalen oder regionalen Betriebe, die zu einem zusammenwachsen und dieses Level zusammen zu erreichen, das braucht Arbeit, das braucht Vertrauen, das braucht Zeit und es braucht vernünftige gemeinsame Ergebnisse. Ne? Und das deswegen sage ich, das ist immer wieder eine Überraschung, aber das muss man halt einfach mit den Menschen vor Ort zusammen begleiten. Das ist das Wichtigste.
Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung, weil genau wie du sagst, also es braucht ja sozusagen dieses Zusammenwachsen und es braucht sozusagen dieses verbindende Element. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das geht eher über so eine kulturelle Ebene. Also da kommt jemand sozusagen als Unternehmen, was ja vielleicht irgendwie auch 30, 40 Jahre eine Historie hat, kommt jetzt quasi in ein großes Konstrukt rein, was vielleicht ein bisschen meinetwegen eine modernere Kultur hat und ein bisschen eine Startup-Kultur. Wie gelingt eigentlich sozusagen das, diese beiden Kulturen miteinander zu verbinden, dass es danach auch so ein Wir-Gefühl kommt? Weil das ist ja eigentlich, was beide Parteien auch irgendwie wollen. Also der übernimmt, will dadurch natürlich sozusagen ein großes Branding schaffen. Der sozusagen abgibt, will ja quasi sein Lebenswerk zum einen sozusagen weiterführen, meinetwegen auch unter einer anderen Brand, aber will natürlich sozusagen Arbeitsplätze sichern, will, dass er weiterhin Bestand hat. Also das heißt, es braucht ja irgendwie so ein Kulturelement, wo man sagt, so mit dem Vehikel gelingt es uns quasi eine gute Integration der Mannschaft hinzukriegen.
Also ich würde, die Antwort wäre für mich direkt menschliche Begegnung und gegenseitige Neugierde und gegenseitiges Interesse. Also zum Beispiel für uns war das immer auch klar, dass man erstmal zum Beispiel mit den Monteuren in den Keller oder aufs Dach geht. Das ist einmal das Verständnis, einmal um den Prozess natürlich nachvollziehen zu können, aber auch das, ich sag mal, du arbeitest mit Handwerkerinnen und Handwerkern zusammen, sind teils halt Handwerker leider noch, aber du ich sag mal, diesen Zugang erstmal zu bekommen, um das Unternehmen selber zu verstehen und nicht einfach nur auf die Zahlen zu gucken, ist ein absolut wichtiger Bestandteil gewesen, um einfach menschliches Vertrauen aufzubauen. Und auf der anderen Seite, genau zur anderen Seite heraus, dass man den Monteuren beispielsweise erklären kann, warum man bestimmte Kennziffern benötigt oder warum bestimmte Dinge ausgefüllt werden müssen. Das ist immer ganz viel Aufklärungsarbeiten auf beiden Seiten, ne, dass diese Kulturen zueinander kommen können. Und das, da sage ich immer so ein bisschen, als Post-Merger-Integration braucht man da wirklich einen sehr langen Atem, weil durch den Change ganz oft natürlich der Blick aus den Augen verloren wird und vielleicht auch ein bisschen Unruhe, Ungeduld reinkommt, verschiedene Interessen da sind und das immer so aus einer Perspektive wieder im Blick zu behalten und die Situation aufzuklären und da die Ruhe in diesem Change reinzubringen, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern, den man da auch mit heranträgt.
Was würdest du sagen, mit welchem Zeithorizont rechnet ihr da oder hast du sozusagen bisher mal gerechnet oder würdest du rechnen?
Also es gibt ja mal dieses 90 bis 100 Tage Plan, wo man sagt, dass so bestimmte Grundstrukturen einer Basisintegration umgesetzt sind und wo man auch sagen kann, ich würde mal so sagen, das ist so ein bisschen dieser Kompetenzblick, den man auch bekommt, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, ich sage jetzt mal, mein gestandenes Unternehmen, ne, hat über 50 Mitarbeitende, macht schon wirklich im hohen Millionenbereich schon die Umsätze. Und da ist eine Struktur von 25 Jahre aufgebaut. Da sagst du ja nicht direkt in dem ersten Monat, ich fahre jetzt maximal über das ERP-System drüber, sondern das muss ja bestimmte Strukturen haben und Umsetzung erstmal haben. Und deswegen würde ich mal sagen, man kann ein Zeitfenster setzen für bestimmte Themen, die man auch umgesetzt hat, aber man kann am Ende dann auch nochmal auf die 365 Tage, also ich würde mal sagen, auf das erste Jahr gucken, um dann auch den gesamten Prozess dann auch umzusetzen.
Wie sehen die ersten 100 Tage aus? Also was wären sozusagen diese Grundpfeiler, die du setzt?
Also man kann das natürlich, finde ich, gut nach der Struktur der verschiedenen Abteilungen oder Workstreams halt aufbauen. Ich glaube, dass das Essentiellste ist natürlich das menschliche Kennenlernen, das, wie du gerade gesagt hast, dieses Kulturelle auch zu vermitteln. Also das ist auch ganz viel miteinander kommunizieren, aufzeigen, mit betreuen, mit begleiten, mit dabei sein. Also deswegen sage ich auch immer, als Post-Merger-Integration war ich auch deutschlandweit viel unterwegs, weil man halt wirklich diese Nähe auch zu dem Standort haben muss. Man nennt das ja auch immer schön gerne im Mittelstand auch das Thema Flurfunk. Da fängt ja oft an der Kaffeemaschine oder so erstmal die Unsicherheit oder das wahre Gespräch erst statt und das natürlich auch mitzunehmen und auch dann vielleicht auch eine Erklärung mitzugeben, ist essentiell. Auf der anderen Seite sage ich mal natürlich solche Themen wie PR-technisch das umzusetzen, zu kommunizieren, die wichtigsten Lieferanten mitzunehmen, die Kunden mitzunehmen, das sind natürlich auch ganz essentielle Punkte und die begleitet man natürlich. Und dann muss man gucken, das ist vielleicht ganz spannend auch für die Leute, die den Podcast hören. Ich finde, wir hatten immer oft die Erfahrung oder auch den Punkt, du kannst zum Beispiel einen kleinen Betrieb kaufen, der wenig digitalisiert ist und der sehr, ich sag mal, inhaberabhängig ist. Und auf der anderen Seite kannst du einen großen Betrieb kaufen, der schon eine zweite Führungsebene hat, eine gute Struktur, ein starkes ERP-System, was lange aufgebaut ist. Und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Natürlich hat man auch immer so ein bisschen geguckt, mit einem Blick von einer Skalierung in der Buy-and-Build-Struktur, welches Unternehmen ist für mich am interessantesten. Mhm. Ich ja jetzt auch durch meine Selbstständigkeit mit Buy-and-Build-Companies zusammen. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, so was ist denn das beste Unternehmen, was ich kaufen kann? Und das empfinde ich immer, ist sehr abhängig davon, welches Target Operating Model baue ich denn auf und was für eine Unternehmensgruppe möchte ich entwickeln.
Okay. Was wäre der Vorteil von einem, dann lass uns das mal reingucken, was wäre der Vorteil von einem kleineren Target?
Kleineres Target ist, du hast noch kein System, was eine Historie hat. Das heißt, die Migration der Daten ist viel simpler, weil du einfach, ich sage jetzt mal, von dem Whiteboard der Monteursplanung zum Beispiel auf ein automatisiertes System umstellen kann, was einen Mehrwert für die Mitarbeitenden sein kann, die halt eh schon viel zu tun haben, weil sie so eine niedrige Ressource haben. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Du kommst viel schneller in die Systemintegration rein. Also alles, was die digitalen Systeme angeht. Die Hürde, die du natürlich bei einem kleinen Unternehmen hast, ist das Thema Personenabhängigkeit. Das heißt, da gibt es noch nicht das typische Organigramm mit klaren Stellen, wer jetzt was genau macht. Das heißt, das muss natürlich mit Führungsebene erst wachsen. Da sitzt oft jemand im Backoffice, die machen sowohl die Marketingkommunikation als auch noch irgendwie ein bisschen die Buchhaltung. Und das ist natürlich etwas, wo du schneller eine Struktur reinbringen musst mit einer Nähe, um da natürlich auch zu gucken, dass diese Personenabhängigkeit für diese Wachstumsphase dann auch sich aufstellen kann.
Ja, ja. Was ist ja der Vorteil von dem größeren? Also wann suche ich nach einem größeren Target?
Vorteil von einem größeren ist natürlich auf der einen Seite einmal eine regionale Stärke, würde ich ganz klar sagen. Dann ist es eine Art schon gewachsene Strukturen. Also muss man ja auch sagen, ein Unternehmen, was zum Beispiel seit 25 Jahren besteht, das würde ich auch immer jedem mitgeben, der Unternehmensnachfolge macht. Da sind Leute, die haben schon 25 Jahre ihr Handwerk und ihr Geschäft gemacht. Es ist auch genauso wichtig, nachzuvollziehen, warum haben Person X und Y das so umgesetzt, weil da auch ganz viel Know-how drin steckt. Ne? Und ich glaube, manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden, sondern du musst es einfach nur ein bisschen polieren und dann kannst du da relativ schnell einen guten Weg einschlagen, um einfach das Unternehmen auch wieder, sag ich mal, oft auf die richtige Bahn zu bringen. Also man muss ja auch dazu sagen, bei 1,5 Grad, die Betriebe, die auch dazu geholt wurden, sind ja alles lukrative Unternehmen gewesen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, was für einen Betrieb ich da natürlich auch kaufe.
Also in meinem Kopf dachte ich jetzt gerade, also wenn ich kleiner kaufe, kaufe ich es, ob ich dann sozusagen eher auf der, ich kaufe mir Mitarbeiter dazu und sozusagen ich kann sozusagen mehr Wertschöpfung machen. Wenn ich größer kaufe, kaufe ich mehr Kunden dazu. Könnte man das so sagen?
Ich würde auch noch ergänzen, dass das natürlich darauf ankommt, in welcher Industrie, in welchem Bereich mache ich das. Ich glaube, das hat schon einen wichtigen Impact da drauf. Also man muss auch ein bisschen sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Unternehmensnachfolge sprechen, was traue ich mir denn selber zu? Weil ich sage, einen Betrieb, der auf Richtung 100 bis 200 Mitarbeitende vielleicht schon geht oder einer, der so zwischen 8 bis 20 Mitarbeitenden ist, bin ich eher so vielleicht auch die Position, kann man ja auch in Führung oft sagen, der vielleicht erstmal die Leader-Position übernimmt, viel hands-on mit reingeht und unterstützt. Oder traue ich mir schon auch zu, das Management umzusetzen in so einem Change-Prozess, wo dann halt auch wirklich schon 100, 200 Mitarbeitende sind. Ne?
Ja, ja. Das stelle ich mir sozusagen sehr spannend vor. Auf der einen Seite sozusagen mit kleinen und auch mit größeren Betrieben natürlich dann die verschiedenen Dimensionen miteinander auszuhandeln, um dann sozusagen irgendwie auch in ein konsistentes System irgendwie reinzuarbeiten.
Absolut, ja.
Ja. Jetzt muss ich einmal ganz genau, also was glaubst du sozusagen, wo liegt sozusagen der größere Hebel? Sind es eher sozusagen die Menschen? Also sozusagen, wir haben eine kulturelle Verbindung aufgebaut, wir haben eher Prozesse oder wir haben Systeme. Wenn du das sozusagen versuchst, ein bisschen zu differenzieren, wo haben wir den größten Hebel, wenn wir ein neues Target sozusagen bei uns integrieren, wo würdest du zuerst hingucken?
Also immer auf das Kulturelle, also das, was du gerade schon genannt hast, ist auf jeden Fall das magische Dreieck, würde ich sagen, für einen erfolgreichen Change. Das Kulturelle würde ich immer nehmen, weil für mich ist das der Lichtschalter, den du ansetzt, um erstmal Energie zu erzeugen. Also das, ohne jetzt spirituell oder sowas zu werden, sondern ich glaube, dass einfach jeder schon mal mitbekommen hat, wenn man in einem Team arbeitet, wo eine bestimmte Atmosphäre entsteht, kann man super gute Ergebnisse erzeugen. Ich glaube, das Thema Team und Führung beginnt immer auf der Ebene von Vertrauen. Und deswegen ist das für mich der kulturelle Faktor, ist für mich der essentiellste. Das ist eigentlich das Fundament, um diese Umsetzung halt auch hinzubekommen.
Ja, also wir schalten sozusagen den Teil erstmal an, dann würden wir weitergehen und erstmal auf Prozesse gucken. Also würdest du sagen, ist es klug von in so einer Buy-and-Build-Strategie dann die Prozesse der Mutterfirma einfach überzustülpen?
Nein, das war
oder
auch...
Oder wie findet da eine Integration statt auch? Ne? Also ich glaube, die müssen ja harmonisiert werden. Also es muss irgendwie ein Zusammenwirken ja mit der Zeit kommen. Das heißt aber ja quasi wirklich auch Change in der gesamten Organisation. Aber wie gelingt es eigentlich, da sozusagen Prozesse auch umzudrehen, zu sagen, das habt ihr jetzt hier vielleicht 20 Jahre so gemacht, aber jetzt seid ihr sozusagen Teil eines größeren Systems und wir machen es genau andersrum. Genau.
Also ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du nennst, weil ich würde das auf keinen Fall so unterstreichen. Gerade wenn du jetzt, also wir sprechen ja hier im Podcast für Leute, die jetzt auch Search Funds machen, Roll-Up-Startups sich vorstellen können, Unternehmensnachfolge. Ich glaube, falscheste Gedanke ist, den man haben kann, ist, ich kaufe Betriebe oder ich kaufe einen Betrieb und ich möchte da einfach irgendwas drüber wälzen, weil ich glaube, das ist ja genau der Begriff von des Zukaufs auch der Unternehmensintegration. Die Integration geht immer von beiden Seiten. Ne? Ich kann von beiden Seiten zur Kultur was dazulernen und auch von beiden Seiten da Informationen zulernen. Natürlich kommt man irgendwann in die Richtung eines Standards, wo man sich hinentwickeln möchte. Und der basiert natürlich auf dem, ich sag mal, Expertenwissen aller. Wenn ich jetzt 5 Standorte, 5 Niederlassungen, Betriebe kaufe, ist das für mich ein absoluter Mehrwert, weil ich die Experten, die vielleicht vorher lokale Wettbewerber waren und nicht miteinander gesprochen haben, jetzt an einen Tisch zu bringen, um halt eigentlich daraus den besten Prozess zu entwickeln. Das ist ja eine absolute Chance und ein Potenzial, was man dahinter hat. Und daraus entwickelt sich für mich der Standard in der Unternehmensgruppe zusammen.
Ja. Hast du solche Situationen erlebt?
100%. Tagtäglich. Also, das, du hattest wirklich Situationen, dass, muss ich ja auch dazu sagen, ich komme zum Beispiel selber nicht aus dem Handwerk. Für mich war das immer die Monteursleiter, die technischen Betriebsleiter und Co. waren für mich immer die, wo ich immer mit am meisten drauf geschaut habe, weil das Know-how, was da ist. Und wenn du denen mal zum Beispiel gesagt hast, hier, ich lasse jetzt mal den Heizungsmonteur-Guru, der seit 25 Jahren in dem Bereich arbeitet, mit jemandem aus Kiel oder so telefonieren, dann ist das super cool, weil die auf einer Ebene sprechen, um da natürlich neues Know-how rauszubringen. Und ich sag mal so ein bisschen, in Anführungszeichen kann man sagen, wenn du der Prozessfuzzi daneben bist und du daraus etwas entwickeln kannst, dann ist das ja eine absolute Stärke, die dahinter steckt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Und das, was ich jetzt nochmal spannend fand, so die Situation, da waren vielleicht in einem Ort oder in einer Umgebung sozusagen 2 Wettbewerber, ja. Habt ihr die Situation gehabt, dass die wirklich sozusagen beide bei euch, also die beide integriert wurden und plötzlich dieser Wettbewerbskontext nicht mehr da war, sondern die saßen jetzt auch irgendwie bei deinem Tisch und sagten, na komm Uwe, also irgendwie bis vor 2 Jahren waren wir irgendwie noch Wettbewerber, haben uns die Aufträge irgendwie versucht wegzunehmen. Jetzt sind wir jetzt hier beide, Uwe und Harald, und lass doch mal was Cooles draus bauen.
Also ich müsste jetzt passen, ich habe ja nicht alle Integrationen begleitet. Und man muss auch dazu sagen, dass 1,5 Grad sich stark auf die, ich sag mal, regionalen Marktführer konzentriert hat in verschiedenen Regionen, um natürlich auch deutschlandweit das abzudecken. Natürlich gab es da mal Überschneidungen vielleicht von dem einen oder anderen mit den Gebieten, wo man auch Dinge umgesetzt hat. Man ist ja danach auch bei 1,5 Grad in eine regionale Struktur gegangen und ich kann dir aber jetzt nicht genau sagen, dass jetzt Geschäftsführer oder Inhaber X mit Y zusammen saß und ich glaube eher, dass es das Gefühl gab, dass wenn die Inhaber, die ihr Lebenswerk sozusagen verkaufen, zusammen mal am Tisch saßen, das habe ich oft erlebt und die dann auch einfach mal bei einem Treffen zum Beispiel in Hamburg oder Berlin bei 1,5 Grad dabei waren, auf einmal so einen Aha-Moment hatten, dass zum Beispiel der eine Inhaber sagt, jetzt setz den Prozess doch einfach um, wogegen wehrst du dich? Und das ist doch total cool, ich habe die Software zum Beispiel integriert und habe das und das gemacht, dass das eine viel stärkere Gewichtung hatte, als wenn ich jetzt innerhalb der ersten 2 Wochen gesagt hätte, lass uns mal X oder Y umsetzen. So, und das finde ich schön, weil die natürlich auf einer Ebene zusammen ein Unternehmertum aufgebaut haben. Und ich glaube, du weißt das auch selber, jeder Unternehmer im Mittelstand ist ja auch ein absoluter Charakter. Ne? Also ich habe so viele coole, das sind ja wirklich, also das sind einfach Leute, die teilweise aus einer kleinen Selbstständigkeit ein absolutes Lebenswerk aufgebaut haben. Und das hat mir mal ultra viel Spaß gemacht, weil die so maximal unterschiedlich waren zum Teil. Aber irgendwie hatten sie alle diesen einen Punkt, wo ich sage, das macht den Unternehmer da halt auch aus.
Ja. Und ich glaube, das verbindende Element eben dieser Drive, ne? Also dieses, ich baue was aus einer eigenen Kraft heraus, ich bringe etwas irgendwie voran, ich überlege mir Lösungen für ein Problem. Und das ist in dem Fall, in eurem Fall oder in dem Fall von 1,5, das Thema erneuerbare Energien gewesen. Und jeder bringt so seine Würze mit rein. das stelle ich mir sozusagen in dem Fall in so einem Bayern-Bild-Modell natürlich auch immer als spannende Herausforderung vor. Der eine ist sozusagen vielleicht nur in Richtung Solar gegangen, der andere hatte schon Wärmepumpen, der nächste hatte aber irgendwie schon sich nochmal auf Gebäudedämmung irgendwie vielleicht konzentriert. Wie habt ihr solche unterschiedlichen Dinge versucht zu integrieren?
Ich wollte noch mal kurz dem einen Punkt davor sagen.
Gerne.
Man sagt doch immer so schön, der Begriff Unternehmen kommt von Unternehmen, also etwas zu unternehmen. Ja. Und ich merke gerade bei Mittelstandsbetrieben ist das genau der Fall. Ne? Also die haben, ich sag mal, gerade auch im Handwerk, man malocht, man setzt um, man hat halt getan und man tut. Und dann ist etwas historisch gewachsen und man schafft durch gute, viele Arbeit eine bestimmte Umsatzgröße oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Und ich glaube, der schwere Punkt, und das ist oft das Nachvollziehbare, ist, diese Prozesse nochmal neu zu überdenken, weil das meistens von den Handwerkern nicht der Ursprung ist, das so zu denken, sondern du hast halt einfach umgesetzt. Und ich glaube, da habe ich viel dazu gelernt, dass wenn du sozusagen die neue Umsatzgröße zusammen auch mit den Teams erreichen willst, dann freuen die sich auch sehr, diese Unterstützung zu bekommen. Und jetzt zu dem zweiten Punkt, den du genannt hattest, ich glaube, das muss man ja dazu sagen, die Anfangsbetriebe, die bei 1,5 Grad gekauft wurden, sind natürlich sowohl aus dem Elektrobereich, waren dann zum Beispiel dann eher früher erst ein Dachdeckerbetrieb und dann natürlich sich darauf konzentriert, mit Solarpanelen aufs Dach zu setzen oder halt aus dem Bereich der Wärme. Und jeder Betrieb musste natürlich für seine Region, weil natürlich 1,5 Grad ein One-Stop-Shop ist von der Abdeckung, also aller Energiesysteme, sich dieses Know-how entweder mit reinholen, sich selbst aneignen. Mhm. Und dementsprechend gab es da natürlich genau das auch in der Umsetzung. Das heißt, entweder musst du hiren, ganz klar, also jemanden mit einstellen, oder du musst natürlich dieses Know-how in deinem Unternehmen, vielleicht für jemanden, der auch da eine Position hat oder der schon dieses Know-how hat, gibt's ja auch oft, dass da irgendwie schlummern Talente und Potenziale in dem Unternehmen und du sagst, ah, ich wusste gar nicht, dass der einen Schein für den Bereich der Heizungsbetriebe dann irgendwie hat oder so, dann, dass man halt diesen Bereich dann auch aufbauen kann.
Ne? Okay. Das heißt also sozusagen zwei Ebenen, entweder sozusagen wir müssen sozusagen sagen wir Disziplinen oder Kompetenzen einfach irgendwie noch in einen lokalen Betrieb irgendwie sozusagen hinzufügen. Was habt ihr mit Betrieben gemacht, die parallel irgendwie so noch ein bisschen Hausmeister-Service gemacht haben oder die noch Handwerkstätigkeiten im Bau gemacht haben? Also es gibt ja durchaus Unternehmen, die haben irgendwie eine Konstellation aus Dienstleistungen, die eben vielleicht nicht zu der Strategie passen, die ihr verfolgt. Wäre das ein No-Go und dieses Target wäre gar nicht erst zu dir gekommen? Also wäre das im M&A-Prozess dann schon irgendwie ausgeschlossen oder ist das auch Teil der Integrationsphase, dass man sagt, ja, wir haben das Unternehmen gekauft, aber diesen Teil lagern wir aus?
So, im besten Fall, wie du gerade schon gesagt hast, war das von M&A eigentlich immer schon selektiert. Ne? Das ist natürlich auch die Aufgabe im Bereich von M&A. Auf der anderen Seite hast du auch recht. Ich glaube, das weiß jeder im Mittelstand, dass historisch auch mal Projekte gewachsen sind. Also wer handwerklich begabt ist, der kann auch viele Dinge auch umsetzen. Und natürlich kann das mal vorkommen, aber am Ende ist natürlich der Fokus immer darauf gewesen, dass die Abdeckung der Energiesysteme in dem Betrieb auch regional dann da sind, die halt für die Unternehmensgruppe dann auch platziert waren.
Okay. Also die Situation, dass ihr da was, sag ich mal, abschneiden musstet, ja, hat es sozusagen gar nicht so stark gegeben. Oder
teilweise, ne? Also ich glaube jetzt nichts irgendwie großartig Erwähnenswertes, aber klar, wenn du einen Heizungsbetrieb hast, aber meistens waren das auch schon die Heizungsbetriebe, an denen man, mit denen man dann auch zusammengearbeitet hat, die auch natürlich schon auf Erneuerbare mit Wärmepumpe umgesetzt haben. Das aber natürlich, sag ich mal, jetzt ein Heizungsbetrieb, der vielleicht schon seit 45 Jahren Dinge baut, auch Kunden hat, die halt noch alte Öl- und Gasheizungen haben, ist ja eigentlich wieder dann vom Vorteil, weil du dann die Möglichkeit hast, da auch an den Altkundenbestand auch wieder heranzutreten, die sich dann auch größtenteils auch selbst melden.
Ja. Wie groß war eure Mannschaft an Post-Merger Integrator, könnte man sagen?
Das war immer ein bisschen unterschiedlich, weil du auch oft die Situation hattest, in dem Bereich Post-Merger Integration ist so ein bisschen Die Fauna von 1,5 Grad haben es immer als so ein bisschen als die Taskforce auch bezeichnet, weil du natürlich auch die Möglichkeit hast, vielleicht selber einen lokalen Betrieb als Standortleiter mit zu übernehmen oder du danach eine Expertenrolle für in dem operativen Bereich bekommst. Also zum Beispiel, ganz oft habe ich das, also bei uns, die im Team auch waren, ich würde sagen immer so im Durchschnitt waren wir meistens 3 auf jeden Fall im deutschen Markt, um das so ein bisschen regional aufzuteilen, in, ich sag mal, Deutschland sozusagen in 3 Teile aufzuteilen, wo man halt die Anfahrten zu den jeweiligen Standorten hat. Aber oftmals ist es auch dadurch gekommen, dass dann beispielsweise eine Person dann die Rolle of Head of Process oder in den Bereich reingegangen ist. Einer hat irgendwie Lust, an den Standort zu gehen oder zieht auch gerade um und sagt sich, okay, hier kann ich mir das vorstellen. Dementsprechend war das eigentlich immer ganz cool, weil du dadurch natürlich auch Know-how sammelst und gleichzeitig vielleicht auch selber ein Interesse hast, so einen Bereich abzudecken.
Hast du den Eindruck, das war für dich, also für dich persönlich, wie so ein kleines Accelerator-Programm, dass du jetzt irgendwie selber nochmal in so eine CEO-Rolle gehst? Wie ist das für dich?
Ja, also ich bin, man muss dazu sagen, damals, wo ich in meinem Bewerbungsverfahren bei 1,5 Grad war, war auch zum Beispiel das Erstgespräch bei mir, ob ich die Rolle des Entrepreneur in Residence nehme. Also 1,5 Grad hat ja nicht nur Betriebe gekauft und die integriert, sondern auch den Part von der eigenen Expansion, also Standorte zu öffnen. Und ich weiß noch damals in dem Anfangsbereich, ich komme aus dem Sport- und Gesundheitsbereich und war dafür dann im Gespräch und ich fand es sehr gut und auch war sehr dankbar dafür, dass ich dann in den Post-Merger Integration-Bereich gegangen bin, weil ich selber gesagt habe, als jemand, der das Handwerk noch nicht versteht, dass ich nicht diese Rolle abdecken kann, um da ein Team zu führen. Dafür muss ich erst das Know-how sammeln können, was das angeht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich immer in der Unternehmensnachfolge mitgeben würde. Versuch zu gucken, also man kann natürlich immer sagen, hey, klar, Zahlen, Daten, Fakten funktionieren, XY so und so. Ich finde, wenn du eine Unternehmensnachfolge nachhaltig umsetzen willst, musst du lernen, dich mit dem, was das Unternehmen ausmacht und den Bereich, der es ist, sei es das Handwerk oder auch einen anderen Bereich, zumindest da das Verständnis für zu bekommen. Ne? Und der Gedanke war auch immer da. Es kam auch oftmals Gespräche dazu, zu sagen, wer könnte hier die Rolle übernehmen? Und für mich war aber immer der Faktor, dass ich sage, als Post-Merger Integration mit dem Know-how, was ich über mehrere Betriebe gesammelt habe, ist mein Hebel größer gewesen, das Know-how auch schnell wieder für die Integration bei dem neu gekauften Standort reinzubringen, anstatt lokal einen zu übernehmen. Mhm. Das war für mich immer so, wo ich sage, der Hebel ist einfach größer für mich selber in dem Unternehmen, um das Know-how weitergeben zu können.
Das finde ich einen spannenden Gedanken. Also weil ich spreche jetzt irgendwie auch mit vielen Unternehmen und Unternehmern und da kommt sozusagen immer wieder, und das erlebe ich tatsächlich auch gerade von M&A-Beratern, also wie sehr juckt es einem eigentlich selber in den Fingern, zu sagen, ach komm, dann kaufe ich den Betrieb einfach, ja? So als M&A-Berater vielleicht so, ah ja, okay, der klingt ganz gut, ja, die Zahlen irgendwie funktionieren. Ach, dann kaufe ich halt einfach lieber selber und mache das selber. Und dann aber sozusagen zu verstehen, wo ist eigentlich der eigene Hebel, was sind die eigenen Kompetenzen, was kann ich sozusagen eigentlich an Fähigkeiten mit an den Tisch bringen? Und dann der Versuchung nicht zu wieder oder zu erliegen, kann man sagen, selber in so eine CEO-Rolle zu gehen, nur weil es sozusagen jetzt gerade leicht war, sondern eher zu sagen, nee, mein Hebel ist eigentlich auf einer anderen Ebene sehr viel höher.
Ja, du hast vollkommen recht. Also ich sag mal, in dem Kontext von 1,5 Grad war ich nie mit dem eigenen Kauf damit der Frage beschäftigt. Das hat man natürlich jetzt mit seiner eigenen Selbstständigkeit mehr, dass wenn man über Unternehmensnachfolge, über die Buy-and-Build-Strukturen spricht, dass man damit konfrontiert wird. Aber ich persönlich habe auch immer für mich gesagt, das ist eine Art von Selbstreflexion, die für mich ein absoluter Prozess sein musste, dass ich sage, wie groß ist denn mein Hebel, wenn ich irgendwie 10 Integrationen begleiten kann oder wenn ich jetzt lokal einen Betrieb übernehme. Du hast mir ja auch, wo wir vorher das erste Mal gesprochen haben, die Frage gestellt, ob ich mir dieses Thema Unternehmensnachfolge nochmal vorstellen könnte. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage schon vorweggenommen.
Alles gut, geh rein.
Ich bin nie davon abgeneigt, ne? Aber ich sag halt, und ich glaube, genau das machen ja auch die Nachfolgeplattformen, mit denen du auch den einen oder anderen schon im Podcast hattest. Da müssen, finde ich, viele Faktoren stimmen, ne? Also auf der einen Seite matchst du mit dem Team vor Ort des Unternehmens, was du kennenlernst. Passt das für dich lokal, regional in deinen Lebensbedingungen? Kennst du dich mit, oder würdest du dir zumuten, diese Industrie und diesen Bereich auch wirklich zu verstehen zu wollen, auch umsetzen zu können? Und bis hin zu ganz vielen weiteren Faktoren, ne? Und ich glaube, es ist so ein bisschen, wo ich sage, diese Art der Beziehung, die man dann da sucht, die kommt zwar, dass man auch so ein bisschen um sich herum guckt, aber ich glaube, sowas fügt sich auch. Und da habe ich so ein Grundvertrauen, wenn das passieren würde. Und das ist schon, das würde ich immer Searchern und so auch mitgeben, ne? Dass ich sage, setz dich wirklich kritisch mit den Punkten auch auseinander, ob du dir das dann halt den Zeitfaktor X auch vorstellen kannst. Und da gehören einfach diese verschiedenen Faktoren zu. Die machen ja auch super coole Fragebögen oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, um sich damit mal zu challengen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ja.
Was würdest du so einem Searcher, der ja vielleicht in einer anderen Situation ist, weil er das Thema Post-Merger Integration eigentlich nur einmal machen muss? Also jetzt nehmen wir mal an, das ist wirklich ein klassischer Search Fund. Ich will vielleicht einen mittelständischen Betrieb übernehmen, auf jeden Fall für die nächsten 5 bis 7 Jahre. Vielleicht kommen dann kleine Add-ons noch dazu, aber ich habe jetzt keine Buy-and-Build-Strategie, sondern wirklich so, was würdest du dem mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, wie integriere ich das Unternehmen gut?
Auf jeden Fall auch sich schon vor Signing mit dem Thema, ich sag mal so ein bisschen der operativen Due Diligence auseinanderzusetzen. Ich glaube halt, dass, also ich habe es oft erlebt, dass das einfach aus dem Blickfeld raus ist. Ne? Man redet über Finance, man redet über Legal und Tax, also über die drei Faktoren. Aber ich finde halt oft dieses Operative zu verstehen, welche Schlüsselpositionen habe ich zum Beispiel Unternehmen, die ich zum Wachsen bringen lassen kann, wo möchte ich mit dem Unternehmen hinwachsen, welche Struktur kann ich mir für das Unternehmen vorstellen, so dieses typische Schatten-IT-Excel-Chaos, welche Systemlandschaft will ich integrieren, das sind so Sachen, die werden oft, finde ich, gerade wenn du alleine natürlich so eine Übernahme machst, aus den Augen oder verliert man aus den Augen, wenn man dann viel mit Steuerberater und Legal und Co. auseinandersetzt. Aber am Ende möchtest du ja den Betrieb führen, operativ. Und das würde ich auf jeden Fall immer mitgeben. Und auf der anderen Seite auch wieder die Frage und die Vorstellung, was ist denn dein Motiv dahinter? Möchtest du jetzt hier einen nachhaltigen Familienbetrieb in die nächste Generation bringen? Oder ist es eventuell auch für dich eine Thematik zu sagen, hey, ich möchte das Unternehmen mit KI effizienter und produktiver gestalten und könnte mir auch vorstellen, das in eine Unternehmensgruppe abzugeben? Dann ist das ja auch wieder eine ganz andere Agenda, die man da einfach für sich hat.
Wo geht für dich jetzt die Reise hin?
Also erstmal geht meine Reise, vielleicht kann ich ein bisschen Eigenwerbung machen, dass man einmal einfach mal meine Seite angucken kann. Also ich habe ja mich jetzt als Interimsmanager für das Thema Unternehmensnachfolge und Post-Merger-Integration aufgestellt. Das heißt, alles, was das Thema Roll-Ups und Buy-and-Build-Strukturen angeht, zum Beispiel so eine Post-Merger-Playbook aufzubauen oder auch gleichzeitig vielleicht, wenn es so ein Familienbetrieb ist, der auch ein bisschen größer ist, wo dann Sohn oder Tochter dann Nachfolge wird. Und ich selber habe es ja auch mit dem Alter des Mittelstandsbetriebs mit 25 erlebt. Da sind so viele Themen und da ist es ganz cool, auch jemanden als Sparringspartner dabei zu haben, um so ein bisschen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen zu können in so einer Nachfolge. Eine Unterstützung zu bekommen. Das ist so ein bisschen mein Weg, den ich gehe. Und das möchte ich einfach gerne begleiten, weil ich glaube, die Zahlen hast du hier schon oft genannt, ne? Wenn wir von diesen über 100.000 Betrieben pro Jahr, die mit der Nachfolge konfrontiert sind, 500.000 bis Ende des diesen Jahrzehnts, das sind für mich, finde ich, von einer Struktur schon krasse Zahlen. Und ich finde, da möchte ich einfach zu beitragen, ne? Also dem Impact dazu geben, das Ganze begleiten zu können.
Cool. Wir haben jetzt eine kleine Kategorie mit eingebaut in den Podcast, die wir gerade testen und die würde ich gerne mit dir auch testen. Und zwar ist es eine kleine Ping-Pong-Runde. Und ich würde dir sozusagen immer ein Entweder-Oder geben und du darfst in ein oder zwei Sätzen dazu antworten. Wollen wir das probieren?
Das habe ich schon mal privat gespielt und ich hasse das, aber ich freue mich jetzt drauf. Natürlich.
Struktur oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl. Aber das, ich müsste es eigentlich erklären, weil potenziell war mein erster Gedanke war Struktur. Aber jeder weiß es, wenn du, ich sage jetzt mal zum Beispiel Struktur für einen M&A-Prozess eines Unternehmens zu kaufen, am Ende kannst du alles fertig haben und du brauchst die Struktur, aber es ist immer dein Teil des Bauchgefühls. Und ich finde, unternehmerisch weiß jeder, man lernt sein Bauchgefühl kennen und man muss sich damit konfrontieren, dass man das nicht überspielen kann. Deswegen würde ich mich dann doch für Bauchgefühl entscheiden.
Veränderung oder bewahren?
Veränderung, ganz klar. Also Veränderung. Ich lasse es einfach mal so stehen.
Systeme oder Menschen?
Menschen, okay, du wartest auf eine kleine Erklärung für mich. Systeme sind immer die Begleitung der Menschen. Am Ende ist es das Vertrauen der Menschen. Wir arbeiten mit Menschen und ich arbeite aber auch gerne mit Menschen. Deswegen war meine Antwort für Menschen.
Marvin, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen in das Thema Post-Merger Integration mitgenommen hast. So ein Deal ist ja quasi eigentlich meistens, dass man denkt ja sozusagen, das ist das Ziel, aber es ist ja meistens eher der Anfang der Arbeit. Und alles, was danach kommt, also die ganze Integration, die operative Übernahme, das ist ja quasi eigentlich der Teil, der zum Erfolg einer so einer Unternehmensübernahme eigentlich beiträgt. Und ich glaube, dass diese Perspektive einfach in diesem Nachfolgediskurs einfach nochmal total wertvoll ist, selten vorkommt. Und wie wichtig eigentlich das ist, quasi, dass wir jetzt darüber sprechen, über wie machen wir eigentlich die Integration, wenn sie dann irgendwie auch meinetwegen in 6 Monaten stattfindet. Daher vielen, vielen Dank. Wo findet man mehr über dich und wer sollte auf dich zukommen?
Also erstmal bedanke ich mich auch. Es war wirklich cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Und du hast schon recht, dieses Thema sich mit Unternehmensintegration auseinanderzusetzen, ist essentiell, wenn man sich die Zahlen auch anguckt mit den 70-80% der Scheitern der Transaktion oder erfüllen nicht die Erwartungen, die gewünscht sind. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, worauf man sich konzentrieren sollte. Mich selber findet man entweder auf LinkedIn, Marvin Oldfield direkt oder auch auf meiner Webseite marvinoldfield.de. Und ich begleite gerne Unternehmen und Search Funds, Searcher dabei, das Thema der operativen Due Diligence und der operativen Exzellenz auch angehen zu können. Und da kann man mir gerne einfach schreiben und deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit.
Super, vielen, vielen Dank dir.